Ja, meine Lieben, wir sind also noch beim Thema Sündenfall und müssen uns jetzt beschäftigen ein bisschen mit den ganzen Folgen des Sündenfalls, auch was jetzt daraus alles entstanden ist, wie sich die Entwicklung verändert hat. Eine Folge wissen wir ja im Groben, also dass die Menschheit dadurch aus dem Paradies ausgestoßen wurde, wie es heißt. Also das heißt, dass sie langsam in einem langen Prozess in Wahrheit den Abstieg zur Erde durchmacht, bis zur dann festen Erde, die aber auch langsam erst fest wird. Also wir haben ja auch schon davon gesprochen, dass zunächst einmal das ganze Gebilde nur bis zum flüssigen Zustand verdichtet war, umgeben von einer Atmosphäre sogar. Und der Paradiesesbereich ist also eher in den luftigen Höhen oben zu suchen. Nur unten im Kern ist es flüssig, wobei flüssig dann sicher mit der Zeit schon zäher und zäher wird. Also durchaus wesentlich zäher als unser Wasser. Wasser im okkulten Sinn umfasst alles Fließbare, alles Flüssige. Alles, was nicht kristallin bereits ist, erst wenn es kristallin wird, dann spricht man vom Erdelement. Also das heißt, eine Fensterscheibe im exakten Sinn ist kein Erdelement, sondern ist im Grund flüssiges Element. Tatsächlich fließt Glas sogar ganz, ganz langsam, also um, weiß ich nicht, tausendstel Millimeter im Tag oder weniger. Also, ja.
In eine Richtung.
Es folgt der Schwerkraft. Und das heißt, es rinnt darunter minimal, ganz minimal. Das kann man nur über längere Zeiträume kann man das feststellen, dass unten dann ein bisschen dicker wird, das Glas, als oben. Weil Glas hat maximal teilkristalline Bereiche. Also es ist also eine Übergangsphase, aber es ist ähnlich einer Flüssigkeit. Und in Flüssigkeiten gibt es ja auch immer wieder geordnete Bereiche drinnen. Also das darauf beruht zum Beispiel die Wirkung, dass man Wasser sehr gut verwenden kann zum Potenzieren von homöopathischen Heilmitteln. Also in der Praxis verwendet man dann zwar meistens Alkohol-Wasser-Gemische, aber das eigentlich Interessante daran ist das Wasser. Also das bildet immer kleine geordnete Bereiche, aber halt nie einen durchgehenden Kristall. Aber es ist auch nicht völlig regellos, also es ist eine gewisse Übergangsphase und gerade in diesen Strukturen, die drinnen aufgebaut werden, wird, wie sagt man es heute, physikalisch Information gespeichert. Also das heißt, da drinnen sind Abbilder von Gestaltungsprozessen, sagen wir es einmal so, in Wahrheit, und die kann das Wasser transportieren. Aber es kristallisieren tut zuerst, also wenn es gefriert, vollkommen durchgehend. Wenn es friert, dann wird es ein Eiskristall, ein durchgehender. Und beim Glas ist es ähnlich, nur es ist halt viel, viel zähflüssiger. Also es fließt eigentlich auch und hat aber drinnen trotzdem einzelne geordnete Bereiche. Also in diese Richtung geht es im Zentrum dieses Erdmondengebildes, wenn man so will. Wir haben ja davon gesprochen, dass wir es jetzt hauptsächlich zu tun haben mit diesem Erdmondgebilde, also das heißt ein Gebilde, das ungefähr dort bis dorthin reicht, wo heute der Mond die Erde umkreist, diese ganze Sphäre, die damals noch nicht getrennt ist voneinander. Die Abtrennung des Mondes als eines eigenen Körpers wird erst als Folge des Sündenfalls geschehen, ist mit eine Folge davon, dass sich das trennt und andererseits die Erdensphäre sich immer mehr verdichtet und verhärtet auch.
Also die Sonnentrennung war schon vorher?
Die Sonnentrennung war schon vorher. Die war schon um einiges vorher. Es gibt von Steiner wechselhafte Angaben, sagen wir mal so, in seinem großen Zyklus über die Schöpfungsgeschichte, über die biblische Schöpfungsgeschichte, sagt er, dass die Schilderungen der Genesis in etwa dort beginnen, wo die Trennung Erde und Sonne da ist. Und das sei gemeint schon mit den ersten Worten, am Anfang schufen die Elohim den Himmel und die Erde. Das bezieht sich also im engeren Sinn auf diese Trennung von Sonne und Erde. Man kann allerdings eben dieses ganze Geschehen auch in, in einer viel, viel größeren Dimension betrachten. Weil man dieselben Prozesse kann man anwenden einmal auf die ganze Erdentwicklung, ja sogar von mir aus auf die ganzen 7 planetarischen Stufen könnte man auch ausdehnen darauf. Wir haben einmal kurz schon darüber gesprochen, dass es verschiedene Blickpunkte gibt. Ich meine, das ist bei geistigen Schilderungen oder bei Schilderungen geistiger Vorgänge immer so, dass man sie, wenn man sie vergleicht mit äußerlichen Geschehnissen, also in dem Fall eben Trennung Erde, Sonne oder so, oder eben überhaupt Erdentwicklung, wie auch immer, aber von außen betrachtet, dann kann man das immer auf verschieden große Perioden ausdehnen, weil die geistige Schilderung hat immer etwas Urbildhaftes. Und dieses Urbild ist gültig im ganz Großen, es ist aber auch in kleineren, wieder in sich geschlossenen Entwicklungsabschnitten genauso gültig. Und man kann im Grunde dieselben Bilder dafür verwenden. Manchmal kann man dann natürlich Modifikationen auch noch dazu nehmen, aber im Grunde kann man es auf verschieden große Zeitepochen, Entwicklungsepochen, dasselbe Bild umlegen. Das ist das Spannende. Oder das ist das, was aber natürlich umgekehrt auch Imaginationen macht, so schwer zu lesen. Weil wir gewohnt sind, naja, wenn ich sinnlich beobachte, dann weiß ich, das war Donnerstag, 3. März 1957 ist das und das passiert und das dort und dort an dem Ort kann ich Längengrad, Breitengrad angeben und dann ist es dort passiert und dann war es vorbei. Und dann kann ich nicht sagen, ja, das kann ich genauso gut 10.000 Jahre früher angeben, das ist ein Unsinn. Aber das sind die Verhältnisse, wie sie nur für unsere äußere, sinnliche Welt gelten. Im Geistigen, überhaupt je höher man steigt, kommt man immer mehr in den Bereich des Urbildhaften. Und das Urbildhafte ist eben ein gemeinsames Bild, das vielen, vielen, vielen verschiedenen äußeren Ereignissen oder Entwicklungsprozessen zugrunde liegen kann. So wie, weiß ich nicht, die Urpflanze im Grunde der ganzen Pflanzenwelt, die es gibt, zugrunde liegt. Aller Pflanzen, die es jemals gab, die es jetzt gibt, die es in Zukunft geben wird. Das ist ein Grundprinzip. Das heißt, wenn ich die Urpflanze schaue, dann kann ich sie so speziell betrachten, dass ich sie jetzt auf eine ganz bestimmte Pflanze beziehe, oder ich kann sie auf die ganze Pflanzenwelt vom Uranfang bis in die fernste Zukunft beziehen. Und beides kann fruchtbar sein. Und so steckt in der biblischen Schöpfungsgeschichte auch eine Anwendungsmöglichkeit auf viel breitere Bereiche. Ja, man kann es daher, das hat der Kaspar Appenzeller gemacht mit seinem Buch, ist auf die Embryologie zum Beispiel, auf die Entwicklung des Menschen im Mutterleib zu beziehen. Und weil da sind auch genau dieselben Schritte drinnen, weil das ist auch im Prinzip ein Prozess, der diesem Urbild folgt, oder in weiten Bereichen jedenfalls folgt. Und daher kann man da auch Vergleiche anstellen. Also namentlich eben überall dort, wo die Entwicklung etwas mit dem Menschen zu tun hat. Und das hat es eigentlich eh überall im Grunde, weil wir stecken von Anfang an irgendwo drinnen in der ganzen Geschichte. Also das sind auch die Punkte, wo dann manche sagen, naja, der Steiner widerspricht sich so oft, da sagt er das so und dort sagt er das ganz anders und was soll ich jetzt für richtig nehmen? Es ist einfach die Anwendung des gleichen Bildes auf verschiedene Ereignisse. Das ist der Punkt drinnen. Das macht es halt schwierig, ein bisschen. Und betrifft jetzt also unser Thema auch stark, weil wir müssen in Wahrheit, wenn wir diese biblische Schöpfungsgeschichte mit dem Sündenfall jetzt betrachten, müssen wir im Hintergrund einmal das ganz große Urbild mit den 7 planetarischen Entwicklungsstufen haben. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen, dass am Anfang so ganz versteckt, am Anfang des 6-Tage-Werkes ja durchkommt, wie die Elohim beginnen einmal, bevor sie noch das erste Wort sprechen, durch das der Christus spricht, kommt eigentlich etwas noch aus alten Zeiten herauf. Das heißt, sie fangen nicht mit einer Schöpfung völlig aus dem Nichts an, sondern da ist bereits etwas vorhanden. Da sind vor allem Gestaltungskräfte schon vorhanden, die nicht von den Elohim stammen, sondern die sie nur jetzt aus dem Geistigen wieder herausholen und dann in immer dichterer Form, zunächst einmal in der Seelenwelt und dann später in den noch dichteren Bereichen manifestieren. Aber das heißt, der Schöpfungsprozess, der da dahinter steckt, ist zunächst etwas, was schon aus der Vergangenheit kommt, nämlich von den alten planetarischen Entwicklungszuständen. Also das heißt, das haben wir immer drinnen und wir haben namentlich, wenn wir jetzt dieses Erden-Monden-Gebilde betrachten, dann ist gerade der Kern, der dann später zur Erde wird, der also bereits jetzt aber schon dichter ist irgendwo, gerade darin sind am meisten die Früchte der Vergangenheit drinnen. Also da ist das drinnen, was die Hebräer dann oder die Kabbalisten auch als die Mütter bezeichnet haben. Die Mütter, wir haben da von den 3 Buchstaben gesprochen. Also die 3 Mütter stehen nämlich für diese 3 planetarischen Entwicklungszustände in Wahrheit und für die Früchte, die von dort herüberkommen. Und wenn wir uns erinnern, wenn wir jetzt die Entwicklung des Menschen im ganz Großen betrachten, über die planetarischen Entwicklungszustände, dann gab es einmal so diesen alten Saturn, das war die erste Stufe, eine reine Wärmewelt, dort wurde der physische Leib des Menschen vorgebildet auf erster Stufe in Form eines Wärmeleibes, also in Form von physischer Wärme. Das war die dichterste Stufe sozusagen auf diesem alten Saturn, dass bis zur physischen Wärme herein ein Leib, natürlich sehr mit vielen Anführungszeichen, weil das ist ganz unähnlich dem, was wir heute haben. Also man muss sich ein gestaltetes, sehr bewegliches Wärmegebilde vorstellen, das in sich aber total differenziert ist. Ist für uns heute sehr schwer vorstellbar, aber wir tragen das im Grunde noch in uns, in Form unserer Blutwärme zum Beispiel, die Wärme, die den ganzen Körper durchzieht, das ist im Prinzip also sehr verwandt mit diesem Saturn-Wärmemenschen. Natürlich ist es heute auf eine höhere Stufe gehoben, aber weil damals gab es ja zum Beispiel das Ich noch nicht, da gab es nicht einmal den Ätherleib und so weiter, das gab es alles nicht. Also das heißt, auch dieser physische Wärmemensch hat sich verwandelt im Laufe der Zeit, aber wir tragen sowas in uns. Also man müsste sich vorstellen, denken wir jetzt von uns alles weg, was fest ist, also das Knochensystem weg, denken wir uns alles Flüssige weg, da fällt schon das meiste weg, weil wir bestehen sozusagen 70-80% Wasser, fließendem Flüssigen, da fällt also schon viel weg, Knochen sind auch schon weg, na dann bleibt noch das Luftige über, naja, Luft, die wir in den Lungen zum Beispiel haben, die in den Hohlräumen irgendwo drinnen ist bei uns, das ist schon immer so viel. Und dann denkt man uns das auch noch weg, dann bleibt die Wärme über. Dann bleibt ein gestalteter Wärmemensch über. Und so wie wir es jetzt in unserem Organismus haben, ist das ja auch sehr differenziert. Zum Beispiel Gehirn oben ist relativ kühl. Da haben wir ungefähr 35 Grad Bluttemperatur. Nur das, wenn wir das im ganzen Körper hätten, hätten wir schon schwer unter Temperatur. Fürs Gehirn ist gerade recht. Wenn ein bisschen zu sehr die Temperatur oben steigt, kommt man sofort in so Fieberwarnzustände hinein. Also gerade wenn die Bluttemperatur des Gehirns oben steigt, das ist gar nicht gut. Wenn wir Fieber haben, besteht die Gefahr. Also wenn wer schon mal hohes Fieber gehabt hat, dann weiß er, was man da für wilde Fantasien erlebt oft dabei. Also das ist so ein halb traumartiger Zustand. Das hängt also mit der Übertemperatur zusammen. Leber ist sehr heiß dafür, im Gegenteil, also die hat Bereiche, die geht so an die 41 Grad heran. Das ist so das Maximum, das das Eiweiß noch aushält in uns. Also das heißt, wir haben in uns in Wahrheit einen sehr differenzierten und organisierten Wärmekörper drinnen. Also so entstand der physische Leib auf dem alten Saturn. Auf der alten Sonne, der nächsten Entwicklungsstufe, wo dann bereits das Lichtelement einerseits, also das Licht und andererseits das Luftelement dazu kam. Also einerseits eine Verdichtung, andererseits nach oben eine Veredelung, wenn man so will. Licht ist etwas Edleres noch als die Wärme in einer gewissen Weise. Etwas Erhellenderes im wahrsten Sinne des Wortes. Auf dem alten Mond der dritten Entwicklungsstufe kommt dann dazu der Astralleib des Menschen, also also Ätherleib auf der alten Sonne, auf dem alten Mond da tut sich nichts. Ja. Ist vielleicht nicht die Putzfrau oder ja. So, ja. Also auf dem alten Mond kommt der Astralleib dazu. Also das heißt, dass indem man schon ein gewisses Bilderbewusstsein entwickelt, während mit dem Ätherleib ist es noch ein Schlafbewusstsein, ein Tiefschlafbewusstsein. Also alle Wesen, die nur über einen physischen Leib und einen Ätherleib verfügen, die haben ein Bewusstsein, das vergleichbar ist dem, was wir im Tiefschlaf haben. Also das heißt im Grund für uns zunächst, wenn wir nicht einen Einweihungsweg gegangen sind, kein Bewusstsein, kann man ruhig sagen. Das heißt in Wahrheit, genau gesprochen, es ist so schwach, dass wir nichts davon merken. Und erst mit dem Astralleib fängt es an, da kommt ein Bilderbewusstsein, von dem der letzte Rest unser Traumesleben ist. Das kennen wir also bereits. Und das kommt also auf dem alten Mond dazu und dazu eben das Wasserelement einerseits und der sogenannte Klangäther. Der Klangäther bringt sehr viel Ordnung in die Welt hinein, daher entsteht mit der alten Mondenwelt der Kosmos der Weisheit, nennt das Steiner. Die alte Mondenwelt war der Kosmos der Weisheit. Jetzt ist erstmals im Naturgeschehen sowas wie Weisheit drinnen. Gab's vorher nicht. Das heißt, es gab keine Naturgesetze in unserem Sinn. Die beginnen eigentlich erst sich zu entwickeln auf dem alten Mond. Und weil dieser Klangäther, der legt diese Gesetze hinein. Steiner nennt den Klangäther ja auch den mathematischen Äther. Das heißt, wenn heute die Physiker zum Beispiel ihre Formeln entwerfen, sind sie in Wahrheit genau diesen Dingen auf der Spur. Sie sind dem Klangäther auf der Spur, weil sie suchen, die Naturgesetze zu beschreiben. Und diese Gesetze kann man vergleichen einerseits mit der Mathematik, andererseits eben auch mit der Musik, wenn man so will. Das heißt, mit dem Zusammenklang von Schwingungen, von Rhythmen und so weiter, die hinter der Musik stehen, die sich aber eben auch mathematisch erfassen lassen. Und das heißt, was die Physiker tun, sie wissen zwar viele nicht so genau, mit was da in Wahrheit arbeiten, aber sie kommen an diese Dinge in Wahrheit heran. Und diese Gesetzmäßigkeiten offenbaren sich dann in ihrem Denken. Wir haben also mit unserem Denken Zugang auch zu diesem Klangäther. Weil gerade die mathematischen Gesetzmäßigkeiten müssen wir innen im Denken entwerfen, in Wahrheit. Wir sehen sie nicht außen. Wir können zwar Messungen machen, aber wir können noch so viel messen. Die mathematische Gesetzmäßigkeit erkenne ich erst, wenn ich sie innerlich denken kann. Das heißt, wenn der Physiker sagt, es gibt eine Wurfparabel, das heißt, wenn ich etwas werfe, geht das immer so eine Bahn, das kann ich mit den Sinnen sehen, aber dass das eine Parabel ist, mathematisch oder geometrisch gesprochen, das kann ich erst, wenn ich mir innerlich den Begriff der Parabel gebildet habe. Solange ich den Begriff nicht habe, sage ich, das ist irgend so eine gebogene Form aus. Da habe ich aber die Gesetzmäßigkeit noch nicht wirklich durchschaut. Das heißt also, die Physiker, wenn sie ihre Naturgesetze erforschen und aufstellen und davon hoffen, dass sie mit der Natur übereinstimmen, dann sind sie eigentlich genau diesen Klangätherkräften im Wesentlichen auf der Spur. Also es ist gar nicht so eine ungeistige Beschäftigung, auch Physik oder was. Das, nur ist es vielen nicht bekannt. Und diese Weisheit des alten Mondes, die ist natürlich in Wahrheit erst am Ende der Mondentwicklung da. Das heißt, also am Anfang der Mondentwicklung ist noch gar nichts davon da und dann entwickelt sich's und reift und am Ende ist es dann so weit, dass unsere Erdenschöpfung, die jetzt als Viertes entsteht, dass die bereits also mit den fertigen Naturgesetzen sozusagen hervortritt. Da tritt jetzt also die äußere Erscheinungswelt so hervor, dass sie eben von Naturgesetzen von Anfang an geregelt ist und alles eine naturgesetzliche Ordnung durchzieht. Naja, also wir haben jetzt diese Früchte der alten Entwicklungen, also dieser drei Planetenzustände, die haben wir ganz stark einmal drinnen in dem Kern dieses Erdmondengebildes, das wir jetzt vor uns haben. Und da sind drinnen, also wenn wir uns das schematisch ein bisschen aufzeichnen, dann ist das der Kern und da, das ist der große Umkreis, also das heißt, das wäre die Mond. Allerdings kreist hier noch kein Mond, weil als physischer Körper ist er noch in dem ganzen Gebilde aufgelöst. Und es ist hier ein dichterer Kern, das ist das, was dann jetzt einmal die Erde wird. Ist aber jetzt flüssig, wird immer zähflüssiger, das ist mehr ein von Dünsten und Luft im weitesten Sinne, also von Gas und verdampfter Flüssigkeit, also von Dämpfen erfüllt, wenn man so will, und da verdichtet sich. Und da drinnen sind also die Früchte jetzt des alten Saturn, der alten Sonne und des alten Mondes. Die sind vor allem da drinnen konzentriert, während da in dem Bereich, da wäre also das Paradies irgendwo. Das ist also im Umkreis dieses Gebildes, also eher im äußeren Bereich, in den höheren, feineren, dichteren Bereichen.
Also kein grüner Garten, sage ich.
Kein grüner Garten, mit einem grünen Garten zunächst überhaupt nichts zu tun. Und da wirken jetzt drinnen ja die Elohim. Die wirken gestaltender weiter, beziehungsweise ganz besonders Jahwe jetzt. Der wirkt ganz besonders, also als der Träger des Gemeinschaftsbewusstseins. Die Elohim immer mehr sehr eingeschränkt, weil die sind auf der Sonne geblieben. Jahwe ist der sich jetzt mit diesem ganzen Gebilde verbunden hat, in Wahrheit. Also Jahwe ist einmal mit diesem ganzen großen Gebilde verbunden. Und die anderen sechs Elohim sind auf der Sonne geblieben, in Wahrheit.
Wie darf man sich jetzt das vorstellen, die Sonnensphäre jetzt?
Die wäre dann weit.
Auch rundherum.
Auch eigentlich rundherum, ja. Ja, also wenn man es aus der geistigen Perspektive betrachtet mit den Sphären, muss man eigentlich immer vom geozentrischen Weltbild ausgehen, also mit der Erde in der Mitte, und dann ist die Sonnensphäre eben auch rundherum zu denken.
Dann kommt die Saturnsphäre.
Und dann kommt die Saturnsphäre, also genau ist es so, es kommt von da, geht's als nächstes zur Merkursphäre, dann zur Venussphäre, dann zur Sonnensphäre. In der okkulten Reihenfolge ist immer interessanterweise Merkur und Venus vertauscht. Nicht? Weil wenn man jetzt physikalisch. Also
die Sonne, Venus und Merkur.
Genau. Das hängt mit den Umlaufrhythmen auch zusammen.
Bei den Wochensprüchen von Rudolf Steiner ist es nämlich so gemacht. Die erste Zeile von den sieben Zeilen ist die Sonnenzeile,
Die zweite ist die Venuszeit, dann kommt erst die Merkurzeit.
Ja, ja, genau, genau. Also es gibt, man kann jetzt wieder nicht sagen, ist das eine richtig oder ist das andere richtig. Es kommt auf den Betrachtungswinkel an. Das geozentrische Bild, in Wahrheit bezieht sich das nicht auf die physisch-sinnliche, auf das physisch-sinnliche Planetensystem, sondern auf das, was dahinter steckt. Also zumindest die Äthersphäre, also das heißt aufs Ätherische, vielleicht sogar aufs Astralische, aber insbesondere aufs Ätherische Sonnensystem. Und das Ätherische hat in Wahrheit mit dem Räumlichen nichts zu tun, es hat was zu tun mit den Zeitrhythmen. Und die Zeitrhythmen, da geht tatsächlich die Reihenfolge jetzt so, dass es mit dem Mondenrhythmus anfängt, gab es halt damals noch nicht, aber wenn man es von heute betrachtet, und dann kommt der Merkurrhythmus, dann kommt der Venusrhythmus, der Sonnenrhythmus, dann kommt der Marsrhythmus, Jupiter, Saturn. Da geht es nach den Rhythmen. Und nachdem gingen eben auch die alten Griechen noch, der Ptolemäus eben ging ja auch nach dem System, weil in Wahrheit, die konnten auch noch gar nicht so wirklich nur annähernd genau feststellen, wie weit ist der jetzt räumlich entfernt, der eine Planet oder der andere. Wir stellen uns das sofort als erstes, wenn man das Planetensystem denkt, stellen wir uns etwas Räumliches vor. Für die Griechen war das nicht das Interessante, sondern die kosmischen Rhythmen. Darum war ja ursprünglich das Bild also mit der Feste, mit dem Firmamentum, und da sind die Sterne drauf. Das hat keine räumliche Tiefe ansonsten. Es ist zwar ein Globus, aber das sind alle, wenn wir es heute ins räumliche Bild übersetzen, sagen wir, das sind alle gleich weit weg. Die biegen halt auf dieser Kristallsphäre, die ist als Firmamentum, das umgibt uns auch mehr, die haben sich das primitiv vorgestellt. Aber denen geht es in Wahrheit nie ums räumliche Bild, sondern um das Ätherische, das dahinter steckt.
Dasselbe wie bei der Ikonenmalerei.
Ja.
Das Räumliche,
ja.
Bei der Ikonenmalerei, nicht vorhanden, aber das Flächige.
Richtig, richtig.
Das ist dasselbe Prinzip, sonst wäre es nicht möglich, dass hinten jemand steht, der viel kleiner ist wie vor, umgekehrt.
Ja.
Vor jemand steht, der viel größer ist, wie hinten der. Umgekehrt,
ja.
Genau. Also vorne jemand steht, der viel kleiner ist, wie hinten, der viel größer ist, wo das jetzt
wo die Größe dann eigentlich mehr die Bedeutung auch dieser Person, ja, oder dieses Wesens ausdrückt und nicht aber jetzt räumlich näher oder so steht, also die räumliche Perspektive spielt bei den Ikonen keine Rolle. Und schon gar nicht, also in dem Goldhintergrund dann, also das also diese Lichtsphäre ist. Also das heißt, wenn wir das Ganze räumlich zeichnen, dann versinnlichen wir es eigentlich uns nur, um uns es ein bisschen besser vorstellen zu können. Aber eigentlich dürfte man nur Rhythmen, Zeitrhythmen betrachten dabei, also schon wenn ich ins Ätherische komme. Ja, also das heißt aber jedenfalls, die Hauptsphäre, wo Jahwe jetzt zunächst wirkt, ist also hier in diesem Umkreisbereich. Und das kümmert es jetzt zunächst einmal nicht oder wenig. Weil es geht ja jetzt vor allem um den Menschen und der jetzt in diesen Paradieseszustand eingetreten ist. Vorher war er noch eben mit dem ganzen Planetensystem verbunden, bis an den Tierkreis, wenn man so will, sogar. Und jetzt hat sich das zusammengezogen und darin leben halt also jetzt Adam und dazu kommt dann die Eva auch, also das diese zwei Seiten.
Also der Ringo war kein Paradies. Was macht es, dass dieser Bereich nicht zum Paradies?
Naja, das ist das, was man Paradies nennt. Ich meine, darüber der Zustand war noch ein wesentlich höherer, in einer gewissen Weise, aber er hatte etwas nicht, was hier dazu kommt. Hier kommt nämlich dazu, dass der Mensch aufnimmt das Ätherische Und vom physischen bereits bis zum Luftelement, weil das ist hier. Wir haben das ja drinnen in der Schilderung, gerade bei der sogenannten zweiten Schöpfungsgeschichte, also wo es um die Paradieseserzählung geht, wie Jahwe dem Adam den lebendigen Odem durch die Nase einblies, so steht es halt drinnen. Da darf man sich halt wieder nicht so einen Menschen wie wir vorstellen. Sondern das heißt nichts anderes, als dass dieser Ur-Adam oder Adam Katmon, der große, kosmische Adam, der im größten Stadium wirklich bis an die Tierkreissphäre reicht, also den ganzen Kosmos umfasst. Ursprünglich ist dieser Ur-Adam ist so groß wie der ganze Kosmos. Nur wieder das räumliche Bild ist wieder bitte nur unsere Versinnlichung. Weil wir haben davon gesprochen, die Schöpfungsgeschichte, wie sie im Sechstagewerk steht, schildert überhaupt nur, was sich in der Seelenwelt abspielt. Sie schildert nicht die äußeren Ereignisse. Mag schon was passiert sein, aber sie schildert die Seelenwelt. Und das heißt, der Ur-Adam, dieser Adam Katmon, umfasst die ganze Seelenwelt. Und da sind auch die seelischen Kräfte drinnen, die die verschiedenen Planetensphären bewegen. Da sind auch die Seelenkräfte drinnen, die mit den Tierkreiszeichen zu tun haben und so weiter. Und das alles umspannt dieser Ur-Adam. Seelisch gesehen. Das heißt, er hat eine unheimlich reiche Seele, eine Seele, die die ganze Welt umfasst.
Aber die Elohim und Jahwe haben schon ihre Seele, also die waren darüber, also daraus. Oder waren sie auch darin, in einer ganzen Seelenwelt? Also
naja, doch, es ist zugleich auch ihre Seelenwelt. Es ist zugleich auch ihre Seelenwelt. Sie teilen eigentlich diese Seelenwelt. Im Seelischen ist es ja das Interessante, die Wesen durchdringen sich. Dabei, so geht es uns auch nach dem Tod sogar. Also wenn wir nicht mehr in Verkörperung sind, sondern wir nehmen ja vom Seelischen zumindest einen Teil mit, aber dann sind nicht die Seelen nebeneinander, sondern ineinander. Sie durchdringen sich und trotzdem hat jede ihre eigene Qualität irgendwo.
Also der Odem ist das Bewusstsein, nicht das Leben an sich, oder? Der Odem.
Ja, es hat was damit zu tun, damit entsteht ein neues und höheres Bewusstsein, als es vorher war. Weil man kann überhaupt immer sagen, an je dichteres wir herankommen, an je dichter stoffliches wir herankommen, desto stärker erwacht das Bewusstsein. Das heißt, dieser Ur-Adam Katmon, der noch den ganzen Kosmos umfasst hat, der dann langsam von mir aus geschrumpft ist und dann irgendwann nur mehr das ganze Planetensystem umfasst und dann kommt er an hier in der Erdenmondensphäre und da nimmt er jetzt auf bereits das Luftelement. Im großen Zustand hat er aufgenommen zunächst einmal seelische Wärme, dann auch ätherische Wärme, ja sogar ein äußeres Wärmeelement hat er ergriffen, bereits in dem Zusammenziehungsprozess. Das heißt, so am Ende des Sechstagewerkes, das heißt, bevor noch die Paradiesesschilderung beginnt, hat dieser Ur-Adam hat diese Seelengebiete, er hat aber auch etwas Ätherisches und er hat vom Physischen die physische Wärme. Das heißt, bis ins Wärmeelement hinein ist er tätig, könnte man sagen. Das heißt, die Impulse, die in seiner Seele leben, wirken bis in die Wärme, die Welt erfüllt, hinein.
Was bedeutet jetzt das Paradies? Woher kommt das Paradies?
Das Wort Paradies. Naja, es gibt im Hebräischen verschiedene Deutungen. Paradies ist ja unsere Übersetzung eigentlich. Im Hebräischen heißt es liegt ein Garten. Also es ist immer der Garten, Hagan, Gan, der Garten Eden, genau. Und von dem gesagt wird, er liegt gegen Osten. Das ist auch ganz, ganz deutlich ausgesprochen. Schauen wir uns das an, das ist allerdings in der Paradieseserzählung Garten Eden. Also das ist ja interessant, also er zuerst gab es also nichts, wenn er anfängt, diesen Garten Eden, die erste Seite, dann formt der Herr, also Jahwe Elohim, den Menschen aus dem Lehm des Ackers und blies ihm in seine Nase den Hauch des Lebens. Und es wurde der Mensch zur Seele des Lebens, wenn man es jetzt so wortwörtlich übersetzt. Hauch des Lebens, das ist sehr interessant, weil da ist alles drinnen, worüber wir gesprochen haben. Mit dem Chaim ist nämlich auch das Ätherische drinnen, weil er Seelengebilde war er ja vorher schon. Der Adam, seelisch geschaffen war er schon. Und jetzt kommt dazu also noch mehr von dem Ätherischen, weil ein bisschen Ätherisches gab es natürlich auch schon, obwohl das schildert, aber das Sechstagewerk schildert das nicht. Also schildert nicht einmal das Ätherische irgendwo, obwohl es sicher da ist bereits, aber es wird nicht geschildert. Es wird rein dort die Seelenwelt geschildert. Also wir haben aber jetzt hier im Paradieseszustand das Seelische, das sich mit dem Leben, also mit den Ätherkräften stark verbindet, plus dem Luftelement, das jetzt dazukommt. Das ist hier. Und dann entsteht das, was man noch genauer jetzt bezeichnen kann als Empfindungsseele. Weil wenn es da heißt, also schuf, Seite vorher, Vayitzar Adonai Elohim et ha-Adam afar min ha-Adama Vayipach pe'apaf nishemat chayim Vayhi ha-Adam lenefesh chaya.
Das nur für eine Nummer, bitte.
So, die Zahl ist da beim Garten Eden ist 5 und es geht bis inklusive Ende 7. Das ist dann aber schon auf der nächsten Seite 7 fängt. Ja, das ist ziemlich weit vorne. Also wo die Überschrift ist Garten Eden. Irgendwo ist oben Garten Eden. Das ist immer ein bisschen schwer zu finden. Weil das ist nämlich nicht das zweite Kapitel, sondern es ist innerhalb des zweiten Kapitels. Weil 2 ist einmal der 7. Tag und dann nach dem kommt der Garten Eden. Habt ihr es? Ja.
Aber ja, der Sündenfall kommt dann später.
Sündenfall kommt dann später. Der Sündenfall ist dann das 3. Kapitel in der Genesis. Also da ist unten, wenn man jetzt dieses Ding mit Garten Eden, unten steht das, die letzte Zeile, Nummer 7, Vayitzar Adonai Elohim et ha-Adam Afar min ha-adama, vayipach pe'apav nishemat chayim, vayhi ha-adam le-nefesh chaya. Und Nefesh, Seele, ist genauer gesprochen Empfindungsseele, das was Steiner die Empfindungsseele nennt. Also das heißt, wo ein sinnliches Mitempfinden mit der Außenwelt auch da ist. Das heißt, da ist wirklich eine Beziehung bereits zur Außenwelt auch da. Also unsere Sinneswahrnehmung hängt einmal auf erster Stufe sehr stark mit der Empfindungsseele zusammen. Das
Seele des Lebens.
Seele des Lebens, ja, genau. Ist jetzt halt wortwörtlich übersetzt so.
Da war vorher noch keine Seele da?
Oh ja, das Seelische war da, aber es hatte eine andere Qualität. Weil bis zu dem Moment lebt der Adam in seiner Seelenwelt, die zugleich die Seelenwelt der Elohim oder von mir aus jetzt Jahwes ist, aber er nimmt keine Außenwelt wahr. Er wird einer Außenwelt überhaupt nicht gewahr.
Was war außen?
Naja,
eben,
das
Ganze.
Eben, das wäre natürlich auch eine gute Frage, was wäre außen? Für den Adam zu dem Zeitpunkt nichts. Das ist so, wie wenn wir in der Traumwelt leben. Das ist unsere Innenwelt sozusagen, in der wir leben dann mit diesen Bildern und das erleben wir. Wenn wir in dem Traum leben, kommen wir auch gar nicht auf die Idee, dass draußen was geben könnte noch. Außer wir sind schon halb wach im Traum. Aber normal erfüllt es unsere ganze Welt und es ist trotzdem nur unsere Innenwelt. Also wir beginnen zu dem Zeitpunkt noch nicht zu unterscheiden zwischen unserer Seelenwelt und einer anderen Welt, mit der wir seelisch nicht unmittelbar verbunden sind, wo wir uns ausgeschlossen fühlen in einem gewissen Grad. Also erst in dem Moment, wo wir spüren, ich habe meine Seelenwelt, aha, und aber jenseits dieser Seelenwelt ist auch etwas, an dem ich seelisch zunächst keinen Anteil habe. Oder mir dessen zumindest nicht bewusst bin. Wenn ich an der Mauer gegenüberstehe, dann sage ich, ja, die gefällt mir oder die gefällt mir nicht, oder es ist schön, dass sie da ist, oder na, die Mauer stört mich, wie auch immer. Ich empfinde irgendwas, aber die Mauer ist draußen und ich empfinde nichts sonst von der Mauer. Also, und jetzt beginnt aber so eine Unterscheidung. Zwischen
wie weit waren dann die Elohim-Jahre zum Beispiel? Wenn jetzt erst Adam, also die Empfindungsseele bekommt, hatten die sie schon vorher?
Die hatten sie schon.
Wie weit waren die?
Wobei man natürlich überhaupt dazu sagen muss, alles was der Mensch jetzt entwickeln kann, ist zunächst, also bis dann eben wirklich die Widersachermächte einzugreifen beginnen, ist ein verkleinertes Bild von dem, was letztlich die Elohim schon haben, im Großen. Nur die Elohim haben es die ganze Zeit schon im großen kosmischen Maßstab. Beim Adam ist es so, dass er zwar im Prinzip jetzt auch als Ur-Adam auch in diesem kosmischen Maßstab beginnt, aber er schrumpft jetzt immer mehr zusammen, könnte man sagen. Und das heißt, es wird immer berechtigter, von diesem Adam als einem Mikrokosmos zu sprechen, der aber ein mehr oder weniger getreues Abbild des Makrokosmos ist. Nur ganz am Anfang der Entwicklung ist er eigentlich identisch mit dem Makrokosmos selber, aber er schrumpft. Und natürlich auch ohne, dass er die Schöpferkräfte aus sich heraus entwickeln könnte, die Elohim, und die auch nur mit Hilfe des Christus, der dahinter steht, entwickeln können. Das heißt, seelisch erlebt dieser Ur-Adam das alles mit, aber er wäre nicht fähig gewesen, diese Welt schöpferisch umzugestalten.
Wozu dient jetzt die Menschwerdung? Sind die Elohim jetzt ja frei?
Naja, also...
Christus braucht ja...
Ja, also beim Sechstagewerk ist es so, dass der Christus durch die Gemeinschaft der sieben Elohim hindurch wirkt. Dadurch also schaffen sie ein höheres Werk, als sie es sonst hätten schaffen können. Also mit ihren eigenen Schöpferkräften alleine, und zwar jeder Einzelne für sich, hätten sie nicht das erreichen können, was sie erreicht haben, indem sie zu dieser Gemeinschaft der sieben Elohim zusammengewachsen ist, durch die der Christus inspirierend wirkt.
Was wollen sie erreichen?
Naja, im Grunde erreichen sie, indem sie den Menschen schaffen, machen sie ein Werk, das zwar noch im Kleinen erst da ist, wenn man so will, als Modell, aber das doch als Modell sozusagen jeden Einzelnen der Elohim bereits überragt. Denn jeder der einzelnen Elohim hat bestimmte Eigenschaften. Keiner hat alle Eigenschaften, die notwendig sind, um den Menschen zu bilden und die sich auch im Menschenwesen dann widerspiegeln. Das heißt, wir sind ein Bild zunächst aller sieben Elohim.
Und Christus,
oder? Und des Christus. Weil nur dadurch ist es möglich geworden. Das heißt, der Mensch hat von Haus aus, vom ersten Moment an, während dieser Schöpfungsgeschichte, diese Beziehung zum Christus, der der also diesen höheren Impuls hereingibt und sich bedient dabei, wenn man so will, der Elohim. Die, aber eben alle sieben Elohim. Aber keiner der sieben Elohim alleine wäre dazu fähig gewesen. Das heißt, potenziell ist im Menschen etwas Höheres sogar drinnen als in jedem einzelnen Elohim. Nur es ist halt erst in einem keimhaften Zustand drinnen. Und der Sinn war also, ein höheres Wesen zu schaffen in gewisser Weise, oder dass die Anlage zu etwas Höherem hat, als selbst die Elohim haben. Also was eben vor allem höher dadurch ist, dass es diese unmittelbare Beziehung dann zu dem Christus hat. Als Einzelwesen bereits, die Elohim nur in ihrer Siebenheit haben. Aber sie entwickeln sich weiter und Jahwe ist so in gewisser Weise der am weitesten entwickelte, der dann, man könnte sagen, der Repräsentant oder der Sprecher der ganzen Elohim-Gemeinschaft wird. Steiner hat es also schön geschrieben, dass er dann das Gemeinschaftsbewusstsein der sieben Elohim repräsentiert. Das heißt, er trägt in seinem Bewusstsein das Bewusstsein aller sieben Elohim in Wahrheit.
Ja, wenn er sich von ihm, die Konsultenkraft.
Naja, er, eben weil er dieses dadurch höhere Bewusstsein hat, weil er also zumindest Phasen hat, wo er Bewusstsein hat, das alle sieben Elohim umspannt und daher damit ganz konkret das Bewusstsein des Christus hat, der da durchwirkt. Das haben die einzelnen Elohim nicht so stark, weil die noch viel mehr in ihrem Einzelbewusstsein gefangen sind, das zwar hoch, sehr, sehr hoch ist, viel höher als was der Mensch heute erst hat, aber trotzdem, es reicht für die einzelnen Elohim nicht hin, dass sie so ganz sich dieser Dimension des Christus bewusst werden, sondern nur von gewissen Teilaspekten, bis auf den Jahwe, der erlebt es als am höchstmöglichen, also was Wesenheiten dieser Hierarchie überhaupt möglich ist. Und daher ist er in gewisser Weise der Höchstentwickelte dieser sieben Elohim. Daher ist er auch fähig, sich weiterzuentwickeln, auch indem er sich verbindet mit dieser Erden-Mondensphäre. Hier hätten die anderen Elohim keine Entwicklungsmöglichkeit mehr gefunden. Die bleiben auf der Sonne.
Mit Christus.
Mit Christus zunächst, richtig. Und was wir jetzt haben, ist also die Sonne mit den sechs Elohim, verbunden mit dem Christus, der zu dem Zeitpunkt seinen Sitz auf der Sonne hat. Und mit Jahwe hat er aber einen Repräsentanten, der unmittelbar in seinem Bewusstsein, also diese Christuswesenheit trägt und der daher jetzt wirklich der geeignete Repräsentant des Christus hier in der Erdenmondensphäre ist. Daher ist Jahwe sozusagen der Vorläufer des Christus oder der Vorbote, der große Vorbote des Christus. Und andererseits dadurch, dass sich Jahwe jetzt mit dieser Erdenmondensphäre verbindet und trennt bis zu einer gewissen Weise von den anderen Elohim, entsteht natürlich auch ein gewisser Gegensatz zwischen den sechs Elohim, die auf der Sonne bleiben, und dem Jahwe, der sich mit dieser dichteren Materie, wenn man so will, verbindet. Weil die Abtrennung dieser dichteren Bereiche aus der Weltentwicklung hängt ja immer damit zusammen, dass das höhere geistige Wesenheiten können sich viel schneller entwickeln. Die fangen nichts an, normalerweise mit einer Stofflichkeit, die zu dicht ist und zu beharrlich ist und sich der Entwicklung zu sehr entgegensetzt, weil dann hätten sie es zersprengen irgendwo, aber sie können es für ihre Entwicklung nicht brauchen. Sie brauchen etwas, was sich viel rascher bilden und umbilden lässt. Und darum verbinden sie sich eben mit der Sonne zunächst. Nur diese dichte materielle Welt hat natürlich auch sehr, sehr starke Kräfte, aber eben in dem Sinn dann hemmende Kräfte auf die Entwicklung eines geistigen Wesens. Das heißt, es gehört sehr viel dazu, wenn ein hochentwickeltes geistiges Wesen sich in eine solche Sphäre begibt, die normalerweise seine eigene Entwicklung hemmen würde, weil er nicht ankam gegen diese Kräfte hier. Geistige Entwicklung heißt, ich steigere immer mehr meine Schöpferkraft, meine Schaffenskraft. Also die Kraft, die die Welt umgestaltet. So, jetzt komme ich aber in eine Welt, die will nicht. Das ist ein Betonklotz. Und ich habe nicht einmal einen Meißel oder was. Was tue ich jetzt? Ich bin ein wunderbarer Bildhauer, aber ich stehe vor einem Betonklotz und habe nur meine Hände. Was tue ich? Ich kann nur so ein toller Künstler sein. Ich fange nichts an, wenn ich ihm einen Tonbatzen gebe, mit dem kann er was tun, den kann er formen. Aber den festen Beton, da steht er an. Also da muss erst ein ganz hohes Wesen da sein, das sozusagen jetzt diesen Betonklotz von mir aus zertrümmert mit seinen Händen oder behaut oder was, der so kräftig ist, dass er das gestalten kann, auch dieses feste Material. Und das ist in dem Fall Jahwe. Der kann das, die anderen Elohim konnten das nicht. Also die haben sie herausgehalten. Und sie haben ja sogar andere Wesen dann delegiert, um in diesen Sphären zu arbeiten. Es gibt natürlich als Werkmeister dann immer Elementarwesen und alles Mögliche, die eigentliche Arbeit sozusagen ausführen, die eigentliche Gestaltung. Aber das heißt, ursprünglich, die Elohim könnten natürlich von außen her schon formend mit Hilfe ihrer dienstbaren Geister da hineinwirken. Aber sie können selber nicht da wohnen. Für ihre eigene Entwicklung ist das, wer das hemmt, das ist das Problem, wenn sie da drinnen stecken. Aber der Jahwe kann das, der hält das aus. Und das kriegt dann noch eine sehr wichtige Bedeutung. Aber dadurch bereitet er ja auch den Christus seinen Weg bis in die Erdensphäre hinein, und der Christus verbindet sich ja dann sogar mit dem. Das wird ja dann sogar noch enger mit der Zeit, das schrumpft noch mehr, verdichtet sich noch mehr und wird dann irgendwann unsere heutige Erde, die da drinnen steht. Und die ist sehr kompakt, und gerade mit der hat sich ja der Christus im Zuge des Mysteriums von Golgatha verbunden. Also das ist sozusagen so ein Vorgeschmack davon, so ein Vorbild, dass sich ein Jahwe mit dieser Erdenmondensphäre verbindet. Erst der Christus hat dann die Kraft, dass er sich auch mit dem Gebilde verbinden kann, ganz, ganz stark. Der Jahwe hat nur die Kraft, mit dem Großen sich zu verbinden, aber er kann seine Kräfte da hineinschicken. Das kann er immerhin. Also das heißt, von außen dann in diese verdichtete Erdenwelt hineinwirken. Das wird dann jetzt im Zuge des Sündenfalls Geschehens immer wichtiger werden. Das werden wir uns eben ganz genau noch anschauen müssen, wie das zugeht. Aber wie gesagt, da wo die Geschichte jetzt mit der Empfindungsseele ist, was wir da jetzt gelesen haben, von dem wir ausgegangen sind, bedeutet einmal, dass der Adam beginnt, jetzt bereits ein bisschen zu unterscheiden zwischen einer Innenwelt, seiner Innenwelt und etwas Äußerem. Wobei dieses Äußere, was kann das sein? Das ist einerseits der Blick da hinunter, es könnte der Blick auch hinaus sein, aber der Blick hinaus in die kosmische Welt ist mehr Blick in den geistigen Kosmos. Aber was neu hinzukommt, ist, dass langsam Adam und Eva beginnen zu erkennen, da ist eine Sphäre, in der stecke ich noch nicht drinnen, aber die beginne ich wahrzunehmen. Ich beginne wahrzunehmen, da ist irgendwas außerhalb meiner Seelenwelt, die vorher für mich den ganzen Kosmos ausgemacht hat. Das beginnt ganz zaghaft, das beginnt am ehesten einmal mit Wärmewahrnehmungen, Wahrnehmungen von innerer Seelenwärme und da ist was Äußeres. Das ist auch warm oder kalt, wie auch immer, und ich umspanne es mit meiner Seele aber nicht. Das fängt da langsam an. Und das fängt, ist da bereits vorbereitet. Das heißt, schon bevor dann jetzt Luzifer kommt und was heißt das so, als Folge des Essens vom Baum der Erkenntnis und die Sinne waren aufgetan und so weiter. Es fängt eigentlich schon da an. Das heißt, man darf sich das nie so vorstellen, so jetzt leben sie eine Zeit lang da glücklich im Paradies und dann plötzlich, husch, kommt da die Schlange herein, die Böse und verführt die zwei. Im Prinzip ist das ein kontinuierlicher Prozess. Und es ist nur irgendwo dann ein Punkt erreicht, wo es ganz deutlich sichtbar wird, dieses Prinzip, wo also dann sozusagen Luzifer, man könnte sagen, die Maske fallen lässt oder erkennbar wird. Und dann in dem Moment man dann immer sprechen kann von der Erkenntnis des Guten und des Bösen, die dem Adam zuteil wird. Aber auch dieses Öffnen der Sinne und so weiter beginnt in Wahrheit schon früher und es ist auch das Luziferische auch schon viel früher drinnen natürlich. Auch wenn es noch nicht als in Gestalt der Schlange erwähnt wird oder erscheint, in Wahrheit ist es drinnen schon. Weil, das haben wir auch schon besprochen, in dem Moment, wo überhaupt vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen gesprochen wird, da wird ja das erste Mal das Wort Böse erwähnt, das erste Mal in der Bibel, das, wenn gesprochen wird, in dem Garten Eden wird gepflanzt, also der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, das erste Mal, dass das Wort Böse erwähnt wird. Das heißt, es muss da sein irgendwo, sonst ich brauche ja nicht ein Böses erkennen, das es gar nicht gibt. Also das heißt, da tritt aber jetzt das Bewusstsein dafür auf, oder da beginnt es, dass man merkt, ah ja, da sind Widersacherkräfte auch drinnen in dem ganzen Weltgebilde, die ja auch schon von den früheren Entwicklungen herüberkommen. Also gerade die luziferischen Wesenheiten sind ja auf dem alten Mond, also auf dieser Vorstufe der Erdentwicklung zurückgeblieben. Und die mischen von Anfang an in Wahrheit mit, nur wird halt am Anfang nichts gesprochen davon. Im Hintergrund sind sie schon da. Aber dort, wo der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen ist, da stecken sie eigentlich schon das Kopf und ganz deutlich dann vor. Da werden sie sichtbar für den Moses, der diese Imaginationen hat, der das sieht. Also da wird es erkennbar. Also das nehme ich ausgehend von der Frage, weil du gesagt hast, hat er vorher keine Seele gehabt oder wie ist das? Er hat was Seelisches gehabt, aber eben diese reine Innenwelt, die sich keiner Außenwelt bewusst ist. Und der Begriff Nefesh enthält implizit eben schon, dass man auch eine Außenwelt sieht, die ich mit meiner Seele nicht umspanne. Sieht jetzt bitte unter Anführungszeichen, also nicht mit solchen Augen wie wir, aber wo man gewahr wird, empfindet, dass da etwas außerhalb auch ist. Das ist im Grunde da der Moment. Und der hängt interessanterweise zusammen eben damit, dass sich dieser Adam mit dem Luftelement verbindet. In dem Moment passiert das eigentlich. In dem Moment wird diese Seele, die reine Innenwelt war, ohne Kenntnis einer Außenwelt, dass die in dem Moment, wo sie das Luftelement, also etwas Dichteres aufnimmt, beginnt sie zu bemerken, da ist auch was Fremdes dabei, was ich mit meiner Seele nicht umspannen kann. Da gibt es noch was außerhalb meines Seelischen. Das ist der Moment. Nicht weil in dem Luftelement lebt natürlich auch viel Geistiges drinnen. Das muss man auch wissen. Aber Geistiges auch, dass ich zunächst mit meinem Seelischen nicht umspanne. Wo dieser Adam jetzt merkt, da ist etwas, stark durchgeistigt sogar, aber ich umspanne es mit meinem Seelischen nicht. Das bleibt mir noch fremd irgendwo. Das ist alles in dem Begriff Nefesh irgendwo drinnen. Und das wird stärker mit der Verstandesseele dann, da wird noch deutlicher, dass etwas außerhalb ist und etwas, dass ich meine Innenwelt habe und etwas außerhalb, was ich mit meiner Innenwelt zunächst nicht umspanne. Das haben aber die Elohim schon lang vor dem Menschen. Weil im Sechstagewerk heißt es am Anfang, und der Geist der Elohim schwebte über den Wassern, oder wie immer man es übersetzt, wie Ruach Elohim rachefet alpene hamayim. Ruach. Ruach ist, sagt Steiner, die Verstandesseele. Also das ist schon der nächste Schritt, die ist noch bewusster, sich des Unterschieds zwischen sich und einer Außenwelt, und das gibt es in der kleinen menschlichen Dimension, oder wird es geben, zu dem Zeitpunkt noch nicht, da ist es erst Nefesh, und es gibt es in der makrokosmischen Dimension, so haben es die Elohim. Das heißt, ganz konkret gesprochen, wenn im Sechstagewerk am ersten Tag der Geist der Elohim über den Wassern schwebt, dann heißt es ganz präzise, die Verstandesseele der Elohim schwebte über den Wassern, das heißt über den stofflichen, flüssigen Gebilden der Tiefe. Wobei stofflich jetzt seelenstofflich zunächst zu nehmen ist, das heißt, es sind also Seelenstoffe, wenn man so will, diese Flüssigkeit. Also es ist auch nicht unser Äußeres. Das betrifft den ersten Schöpfungstag. Und das heißt aber auch, wenn es Ruach Elohim ist, Ruach, Verstandesseele, ist noch nicht wirklich schöpferisch. Sondern die ist halt wie der Verstand, sie kann erfassen die Gesetzmäßigkeiten, die es bereits gibt. Und er kann nach diesen Gesetzmäßigkeiten die Welt ordnen. Und das tun die Elohim am Anfang des Sechstagewerkes. Der Geist der Elohim schwebte über den Wassern und Finsternis war über der Tiefe und so weiter. Und dann erst sprachen die Elohim, es werde Licht. Und es ward Licht. Und in dem Moment, wo dieses Sprechen ist, wirken aber nicht mehr nur die Elohim, sondern da wirkt der Christus durch die Gemeinschaft der Elohim hindurch.
Die Verstandesseele, also eigentlich für sich selbst haben sie das Licht geöffnet, oder angezündet, sage ich mal.
Naja.
Elohim das Licht, das du. Und es schien Elohim zwischen dem Licht und zwischen der Finsternis. Also es war dann für sie eigentlich.
Ja, durchaus. Es stellt es also auch jetzt einen weiteren Schritt der Bewusstseinsentwicklung auch dar.
Für die Elohim.
Das ist auch natürlich der Sinn, oder mit ein Sinn des ganzen Schöpfungsprozesses, weil Schöpfungsprozess in Wahrheit geht es immer um Bewusstseinsentwicklung. Das steht immer im Hintergrund. Der geistige Hintergrund ist immer, dass es einmal um Bewusstseinsentwicklung geht. Und die hat dann zur Folge, dass eine Entwicklung im Äußeren auch erscheint, als etwas, woran sich das Bewusstsein stoßen kann und sich spiegeln kann darin. Aber im Kern geht es um Bewusstseinsentwicklung. Und auch die höheren Wesen machen Bewusstseinsentwicklung durch. Auch die entwickeln sich weiter.
Also das hat man erst mit dem Sündenfall beginnt, erst der Mensch, oder? Weil da ist ja noch die Elohim, die da ihren Verstandesseele entwickeln.
Am Anfang sind es die Elohim, die ihre Verstandesseele entwickeln. Okay. Ja, genau. Genau. Und beim Menschen fängt jetzt erst ganz zaghaft an, das, was man Nefesh nennen kann.
Also mit dem Sündenfall kommt der Mensch, oder kommt er schon vorher?
Naja, schon, am Ende des Sechstagewerkes, da geht es ja mal darum, dass ein Wesen geschaffen wird als Bild der Gemeinschaft der Elohim. Mhm. Und das ist dieser Ur-Adam. Das ist der schon am Ende des sechsten Schöpfungstages geschaffen wird. Auf den zielt das alles hin. Und das ist eigentlich, also zu dem Zeitpunkt ist es aber dieser Adam Kadmon, der den ganzen Kosmos umfasst. Und das heißt, der seelisch ein Bild ist vom Seelischen der Elohim. Das ist wahnsinnig schwierig. Die Elohim umfassen den ganzen Kosmos. Der Adam Kartmann umfasst auch den ganzen Kosmos. Das heißt, die Seelen überlappen sich eigentlich vollkommen oder sind bis zu einem gewissen Grad identisch, nur die Elohim haben darüber hinaus in sich die Schöpferkraft, die dieser Adam Kartmann noch nicht hat. Der hat nur die Seelenwelt und der lebt da und über die freut er sich von mir aus oder wie immer man das nennen mag, aber er kann sie nicht schöpferisch weitergestalten, diese ganze Seelenwelt. Aber die Elohim können es. Das ist der qualitative Unterschied zwischen beiden. Und beim Adam Kartmann geht es aber jetzt so weiter, dass sein Seelisches immer mehr sich verdichtet. Das heißt, er hat immer weniger unmittelbares Erleben von dem ganzen großen Kosmischen, aber dafür von einem immer engeren Bereich ein immer deutlicheres Erleben. Bei den Elohim, die bleiben da draußen. Die umspannen das Ganze und haben eigentlich am wenigsten Bewusstsein jetzt von dieser engeren Welt. Und die haben es nur am allerwenigsten. Und für den Adam, der sich jetzt zusammenzieht, beginnt jetzt immer mehr in Wahrheit einmal ein Bewusstsein für diese Welt aufzutauchen. Und da ist schon ein entscheidender Schritt, dass er jetzt beginnt zu spüren, aha, auch da innerhalb gibt es eine gewisse Differenzierung. Ich umspanne was mit meinem Seelischen und was anderes sehe ich von außen. Sehen, bitte nicht wörtlich zu nehmen mit Augen, sondern ich spüre, ich fühle, ich empfinde etwas, das außen ist. Fangt ganz, ganz, ganz vage an. Und damit wacht aber sein Bewusstsein, sein Selbstbewusstsein auch immer stärker auf oder beginnt aufzuwachen. Noch was ist dazu zu sagen, dass ja am sechsten Schöpfungstag, wenn die Elohim, die Gemeinschaft der Elohim es geschafft hat, den Adam zu erschaffen, dass sie dann so weit sind, weil sie dieses ganz starke Gemeinschafts-Ich gebildet haben, dass sie ihre Ich-Kraft hinopfern können. Ja, Ich ist auch nicht das höchste Prinzip, das es sozusagen im Kosmos gibt. Es gibt ja höher, es gibt das Geist selbst, den Lebensgeist, den Geist des Menschen und es gibt sogar noch was darüber hinaus. Also das heißt, was für uns einmal zunächst das höchste ist, das uns zugänglich ist, ist in Wahrheit das niederste geistige Prinzip. Ich ist das erste Prinzip, wo man vom Geistigen überhaupt sprechen kann. Also dann Ich, darunter gibt es also dann den Astralleib, der ist bereits nichts wirklich Geistiges mehr, aber er ist etwas Seelenstoffliches, wenn man will. Aber was fehlt ihm? Es fehlt ihm Schöpferkraft. Astralleib selber ist nicht schöpferisch. Er kann Bilder erleben und so weiter, aber er kann nicht schöpferisch tätig werden. Also das eigentlich Geistige fehlt ihm. Das ist erst mit dem Ich da. Aber das ist das Unterste. Darüber gibt es das, was Steiner nennt, das Geist selbst. Das ist bereits fähig, Astralisches aus dem Nichts zu schaffen. Das Ich ist bereits schöpferisch, aber es kann was ganz eigentlich. Eigentlich kann es nur sich selbst schaffen. Punkt. Das Ich schafft sich selbst. Und dadurch erhält es sich. Aber unmittelbar kann es nicht mehr. Es fängt nur dann an, das ist der nächste Schritt, dass es lernt, den Astralleib zu beherrschen, zu beeinflussen, umzugestalten, das ist der nächste Schritt. Und in dem Maße, in dem das gelingt, entwickeln wir aber schon Geist selbst. Das ist die Fähigkeit, also Astralisches zunächst einmal zu beherrschen, das heißt zum Ausdruck des eigenen Willens zu machen. Und das geht so weit, schließlich, dass man zum Schluss einmal Astralisches verschwinden lassen kann oder erzeugen kann. Das ist die gleiche Fähigkeit, aus dem Nichts quasi heraus. Aber dann arbeiten wir eben schon ganz aus dem Geist selbst. Und das Ganze geht weiter mit dem Lebensgeist, LG, Lebensgeist, der als fähig dasselbe mit dem Ätherleib zu machen. Da gelingt es uns also, einen Ätherleib zunächst einmal umzuformen, in die Hand zu nehmen, schließlich Ätherisches sogar verschwinden zu lassen oder aus dem Nichts erzeugen zu können. Und darüber gibt es den Geist des Menschen, der das bis ins Physische hinein kann. Also der kann dann letztlich auch wirklich Physisches entstehen und verschwinden lassen. Wobei, wenn wir auch an den Weihnachtsvortrag nur zurückdenken, Physisches und Stoffliches ist nicht ganz dasselbe. Also das etwas, weil das Physische betrifft die physischen Formkräfte. Und die wären an sich auch nur übersinnlich sichtbar, wenn sie nicht mit dem Materiellen ausgestopft werden. Und in dem Materiellen steckt etwas drinnen, was eigentlich unterphysische Kräfte noch sind, die noch da darunter liegen. Da kommen wir eigentlich in die untersinnliche Welt, die liegt nur darunter. Sinnliche Welt. Die liegt da noch darunter. Und das Materielle, was uns als Materie erscheint, hat was zu tun damit, dass die physische Form mit diesen Kräften angestopft ist, könnte man sozusagen.
Also Elektrizität, Magnetismus, oder?
Ja, genau, diese Dinge. Das hängt im Übrigen auch dann zusammen mit den Dingen, die man als die sogenannte achte Sphäre bezeichnet. Das hängt auch irgendwo mit dem zusammen, mit diesen Kräften. Also das ist eigentlich etwas, was unter die normale Entwicklung noch darunter geht. Also Geist des Mensch heißt, diese physischen Formkräfte schaffen können. Das ist also durchaus was rein Übersinnliches in Wahrheit, aber trotzdem Physisches. Und das heißt, die Elohim sind am Ende des Sechstagewerkes so weit, dass sie das alles nicht mehr brauchen, sondern sie haben als Unterstes den Geist selbst. Das kann man sich nicht vorstellen. Meine, für uns ist das so was gewaltig Hohes. Für sie ist das im Grunde die äußerste Hülle. Also so wie bei uns der physische Leib die äußerste Hülle ist, ist für sie das Geist selbst das Äußerste, die äußerste Schale. Und darunter lebt das und darüber gibt es dann noch mehr. Weil sie haben auch wieder 7 Wesensglieder dann trotzdem. Aber die sind für uns dann schon gar nicht mehr richtig vorstellbar. Und sie sind jedenfalls dadurch so weit, dass sie ihre Ich-Kraft, das heißt diesen zündenden Funken, der fähig ist, an sich selbst am Leben zu halten, indem er sich immer wieder selbst neu zündet. Den können sie hinopfern. Und das ist das, was der Adam im Grunde verliehen bekommt zu dem Zeitpunkt. Der nimmt diesen Funken auf. Er hat natürlich aber das alles nicht im Hintergrund. Er hat nur da drin einen Funken, der sich immer wieder selbst weiter entzündet. Aber wie das dann geht, das liegt jetzt dann in der Hand des Adam. Und der hat natürlich nicht alle diese Kräfte der Elohim im Hintergrund zur Verfügung. Sie helfen ihm zwar, aber das sind halt nicht seine eigenen. Also man darf nicht glauben, wenn die Elohim ihr Ich hinopfern, oh hurra, jetzt habe ich doch ein göttliches Ich bekommen, ja. Und jetzt muss ich doch das auch alles können.
Ja, schon.
Aber eben nicht. Ich habe nur die Fähigkeit, diesen kleinen Funken selbst am Leben zu halten. Das ist die einzige Fähigkeit, die ich zunächst habe. Das ist das Einzige, was ich kann schaffen, dass mein Glanzflammerl da nie ausgeht. Dass es immer, wenn es ausgeblasen wird, sozusagen sich selber wieder entzünden kann. Das schaffe ich einmal. Damit ist er einmal beschäftigt, der Adam. dieses Feuer zu hüten sozusagen. Und mit der Zeit dann merkt man halt sozusagen, dass man, aha, im Seelischen kann er ja auch was tun. Weil das Seelische, das hat er ja schon mitgebracht. Die ist zwar jetzt zusammengeschrumpft, die Seelenwelt, aber die hat er mitgebracht. Und jetzt merkt er dann mit der Zeit, aha, dieses Funkern, ich kann nicht nur dieses Funkern immer wieder am Leben erhalten, es immer wieder neu entzünden, sondern mit dem Feuer, das da herauskommt, bildlich gesprochen, kann ich auch diese Seelenwelt, in der ich lebe, die meine Seelenwelt eigentlich ist, ich kann die verändern. Ich kann die nach meinem Willen weiter verändern. Vorher habe ich sie genommen in passem Erstaunen, wie sie mir Elohim oder Jahwe, die Elohim oder Jahwe gegeben haben.
Ist das jetzt, ich sag mal, unser Weg? Also den Astralleib zu.
Ja, das ist der Weg, das, mit dem sind wir im Moment am meisten beschäftigt, im Grunde. Wir als Menschen überhaupt. Unseren eigenen Astralleib irgendwo in den Griff zu kriegen und zum Bild wirklich unseres Ich, unserer Individualität zu machen. Das heißt also, wir merken in uns sozusagen bildlich, da ist dieses Funkern, und dieses Funkern, das kann ich selber am Leben halten, und zwar in einer ganz spezifischen Weise, in Wahrheit. Jeder andere macht es wieder anders. Sozusagen nur sein Fünkchen immer wieder zu entzünden. Und dann eben dazu das Erlebnis, aber mit diesen selben Kräften kann ich eben beginnen, auch jetzt das Seelische zu einem Bild dieses Funkens zu machen, in Wahrheit. Oder dieser Schaffungskraft, die in diesem Funken drinnen liegt. Damit fangen wir an. Und auch wenn wir jetzt Äußeres bearbeiten und so, im Kern geht es einmal darum, herein. Ah, Servus, Florian, grüß dich. Im Kern geht es darum, dass wir unser Seelisches einmal zum Abbild unserer Individualität machen. Weil es ist zuerst einmal ein Abbild dessen, was uns die Elohim verliehen haben.
Aber entwickelt sich dann nicht auch das Geist selbst?
Bitte?
Entwickelt sich dann nicht auch das Geist selbst?
Naja, das Geist selbst in dem Maße, in dem es uns gelingt, vom Ich her das Astralische umzuwandeln, in dem Maße entwickeln wir Geist selbst. Und das ist eine Fähigkeit, die dann im Ich drinnen ist. Weil man muss sich so wie man sich vorstellen kann, Astralleib, Ätherleib, physischer Leib sind unsere Hüllen, die umgeben also unser Ich. Kann man ruhig bildlich so irgendwie sagen. Und physischer Leib ist das Äußerste. Das sind keine Hüllen, die das Ich umgeben, sondern sie sind innerhalb des Ich. Da ist sozusagen das Ich das Äußere. Und drinnen als eine Fähigkeit des Ich, wenn man so will, entwickelt sich das Geist selbst. Und innerhalb dessen dann später der Lebensgeist. Und dann der Geist des Mensch. Wenn man auch sagt, der Geist des Mensch, das ist der vergeistigte physische Leib. Wenn man jetzt das so nehmen, wie es da ist, dann darf man sich aber nicht vorstellen, der vergeistigte physische Leib ist jetzt zwar natürlich eine geistige Gestalt, also nur übersinnlich, aber sie würde das Ich irgendwo außen umgeben. Nein, es bildet da den innersten Kern des Ich. Wenn man so will.
Wie so eine russische Babuschka.
Ja,
und wir genau. Sind jetzt bei 4 angelangt.
Genau, wir sind jetzt bei 4 angelangt. Da ist im Innersten jetzt das Ich. Aber dann geht es so weiter. Wenn ich jetzt sozusagen ins Ich hineinschaue, dann schlüpft eigentlich einmal die nächstgrößere Puppe, schlüpft durch das Ich hinein und bildet drinnen dieses Püppchen. Und das ist dann das Geist selbst. Und dann schlüpft der Ätherleib durch das Nadelöhr da hinein, wird vergeistigt und bildet innerhalb des Ich und innerhalb des Geist selbst, wenn wir das räumliche Bild jetzt gebrauchen wollen, noch ein Püppchen, den Lebensgeist. Und ganz im Zentrum drinnen ist dann der Geist des Mensch. Also, das heißt, den darf man sich kann nicht so vorstellen, dass man sagt, ja gut, ich nehme also den physischen Leib, denke mir, das ist das Stoffliche weg und dann habe ich eine Vorstellung vom Geist des Menschen. Es hat zwar einen Bezug dazu, aber es ist eben insofern ganz anders, weil es im Innersten das Ich dann drinnen ist. Und wenn diese ganze Entwicklung so weitergeht, wird irgendwann einmal auch für den Menschen der Moment kommen, wo er das nicht mehr braucht, das nicht mehr braucht, das nicht mehr braucht, weil er ja da drin die Fähigkeit hat, sowas zu schaffen, und dann irgendwann einmal sogar mal das nicht mehr braucht. Dann fällt schon wieder. Aber da hat er dann längst schon da noch was drüber entwickelt, so wie es die Elohim haben. Die Elohim sind auf der Stufe.
Dann gibt es ja noch Persönlichkeit, wenn das Ich verloren wird.
Ja, man sagt ja auch nicht mit Recht, Geist selbst ist das höhere Selbst. Das ist was ganz Individuelles. Das ist alles ganz individuell. Also das heißt, ein anderes geistiges Wesen hat das ganz anders. Nicht jedes geistige Wesen hat das genau gleich, aber doch so, dass es eine starke Verwandtschaft hat und sozusagen kompatibel ist miteinander, wenn man so sagen will. Weil da gibt es ja keine Spur von Egoismus mehr. Es ist mehr wie Steiner gebraucht allerdings für sich, aber es gilt für die anderen Sachen genauso. Oft das Bild, also den ganzen Kosmos stellen wir sich vor als einen großen Kreis, und jetzt stellen wir sich verschiedenfarbige Kreise vor, die übereinander gelagert sind. Und jeder Mensch hat sozusagen seine eigene Farbnuance. Und alle zusammen geben das große Gesamtbild, aber jedes einzelne gehört dazu und sie stören sich überhaupt nicht. Dann sie ergänzen sich und durchdringen sich aber zugleich, überlagern sich. Aber das sind auch natürlich alles nur sinnliche Bilder irgendwo, weil das Räumliche spielt dann alles längst keine Rolle mehr. Also es ist nur wir können es uns nicht anders vorstellen. Darum müssen wir es irgendwie so versuchen, uns darzustellen. Aber Ich ist eben primär nichts anderes als die Fähigkeit, sich selbst zu erschaffen, als Ich. Wirklich nur das Ich zunächst einmal. Also wirklich das Funkeln, das sich selbst am Leben hält. Und immer wieder neu entzündet. Und zwar in einer, wie soll ich sagen, mit einem eigenen Rhythmus, mit einer eigenen, ganz individuellen Eigenart. Jedes Ich macht es anders. Und was uns die Elohim geschenkt haben, ist nur die Fähigkeit dazu, das zu machen. Aber jeder Mensch dann später, der das ergreift, das heißt, der also diesen Ich-Impuls aufnimmt, entfaltet ihn in einer ganz individuellen Weise. Und das differenziert sich dann immer mehr heraus. Das braucht natürlich, also auch bis sich so eine Individualität entfaltet. Aber es ist eben nichts da drinnen von der ganzen Schöpferkraft sonst der Elohim. Das ist das Wesentliche, weil das ist sicher die wirklich große, brennende Frage. Also die Götter opfern ihr Ich hin, schenken es dem Menschen. Und hat jetzt der Mensch ein göttliches Ich? Ja, hat er. Aber aha, habe ich jetzt auch die Schöpferfähigkeit, die Elohim hatten? Deswegen? Nein. Weil dazu bräuchte Geist selbst, Lebensgeist, Geistesmensch und so weiter, was die Elohim darüber noch haben. Und zwar in ihrer Dimension haben. Und das haben wir zunächst noch nicht. Also in dem Moment hier ist vom Menschen nur das kleine Funkerl da. Das ist der Moment, also wirklich Ende 6. Schöpfungstag. Da opfern die Elohim ihr Ich hin. Und damit beginnt der Prozess, wo diese Seelenwelt des Ur-Adam, des Adam-Katmon, wo da drinnen ein Funkerl aufwacht, das bin ich. Und von da aus beginnt er diese Seelenwelt dann langsam zu verändern. Es beginnt also eben zuerst sein Funkerl zu entzünden und dann beginnt er diese Seelenwelt zu verändern. Aber das ist ein riesenlanger Prozess. Das wird erst so wirklich interessant jetzt in der Phase da, wo wir sind, Paradies bzw. Sündenfall da. da fängt es so richtig an, weil das richtige Selbstbewusstsein ist erst eine Folge des Sündenfalls dann. Also wenn der Mensch dann wirklich in diese noch stärkere Verdichtung da hineingeht. Jetzt da am Anfang, was wir mit diesem Nefesh, also mit der Empfindung Seele genannt haben, ist da so dumpf und so vage, dass da ein wirkliches Selbstbewusstsein noch nicht erwacht, obwohl der Mensch sein Ich bereits hat. Ja, auch das sind zwei Dinge, ein Ich haben und sich des eigenen Ichs bewusst zu sein. Das sind auch noch zwei Dinge. Sind uns wir dessen in Wahrheit gar nicht bewusst? Ja, wir sagen, wir haben ein Ich. Na gut, was wissen wir jetzt wirklich über unser Ich? So wirklich ganz genau, wenn man dann schaut, naja, vieles, was ich in meiner Seele trage, ja, Erinnerungen, die heraufkommen, was ich gelernt habe, und die, das ist alles noch nicht das Ich. Das ist alles weit weg vom Ich noch. Das Ich ist also die ganz unverwechselbare Individualität, die mit all diesen Dingen schöpferisch umgegangen ist. Die da ist eine Spur hinterlassen, aber die muss erst erkennen. Die muss erst erkennen. Wenn man ehrlich ist, ist das meiste, was wir an Wissen in uns tragen, an Dingen, sind Dinge, die wir von außen bekommen haben. Was wir gelernt haben in der Schule, was wir erlebt haben, an Sinneseindrücken erlebt haben, an menschlichen Begegnungen erlebt haben. Und wie sehr sind wir uns bewusst, dass wir in einer ganz spezifischen Weise auf all diese Dinge reagiert haben und mit denen umgegangen sind. Wissen wir das wirklich so? Genau, wissen wir zum Beispiel, weil unser Ich liegt zum Beispiel in jedem unserer Schritte drinnen, die wir machen, in dem ganz stark, in jeder unserer Körperbewegungen, im Schritt ganz stark, in der Gestik, in der Art des Blickes. Wissen wir das, wie das bei uns wirklich genau ist? Spüren wir das genau, wie sich unsere Individualität im Schritt ausdrückt? Nichts wissen wir in Wahrheit davon. Wenn man einen anderen anschaut, so meiner Zeit geht ein bisschen komisch, und der andere geht halt mehr so, Dinge, der andere geht mehr elegant, dann geht es so irgendwie. Aber bei einem anderen sehen wir vielleicht noch irgendwas und sagen, das drückt irgendwas aus, die Haltung. Aber bei uns selber wissen wir es schon alle wenigsten. Das heißt, wir wissen von unserem Ich in Wahrheit sehr, sehr, sehr wenig. Daher die Aufgabe, Mensch, erkenne dich selbst, ist eine der schwierigsten. Ist eine der allerschwierigsten. Weil wir verwechseln so vieles mit unserem Ich, was noch gar nicht unser Ich ist. Weil dass ich sehr gescheit bin und dass ich sehr viel gelernt habe in meinem Leben und das alles weiß und auch erzählen kann, das hat mit Ich alleine nur sehr wenig zu tun. Da kann das Ich sogar fast unbeteiligt sein. Dann bin ich halt als ein großer seelischer Müllsack, der viel Wissen reingestopft bekommen hat oder wie auch immer, und das wieder ausspucken kann in irgendeiner Form, in Variationen. Das hat mit dem Ich noch gar nichts zu tun. Also da muss das Ich noch gar nicht sehr viel einbilden drauf. Das Ich fängt an, dann interessant zu werden, wie gehe ich kreativ mit diesen Inhalten um, was mache ich Neues daraus. Dann fängt es an, interessant zu werden. Das gilt für alles, das gilt für die Anthroposophie, für alles. Das gilt dann, wie mit der Bibel umgehen, mit all dem. Indem ich es nur rekapituliere und wieder ausspucke, so wie ich es gelesen habe, ist das Ich eigentlich noch gar nicht beteiligt. Sondern erst, was tue ich schöpferisch damit? Dann fängt es an. Das heißt, wie schildere ich das jetzt aus eigenem Erleben? Wie mache ich mein Bild aus eigenem Erleben? Ohne in Fantastereien zu verfallen, wo dann mit der Luzifer vielleicht holt und mir irgendwelche schönen Bilder vorgaukelt, dann bin ich schon wieder weg vom Ich. Und der Steiner sagt irgendwann mal, fragst du mich nicht, wo das war. Es gibt die Anthroposophie so oft, dass es echte Anthroposophen gibt, weil jeder es individuell erfassen und eigentlich individuell erschaffen muss. Das Bild. Dann ist es erst echt und brauchbar, dann ist es individualisiert. Im Geistigen ist das immer notwendig. Ja, selbst in der Art, wie wir die äußere Welt sehen, ist es notwendig. Weil da geben wir der Illusion hin, jeder, der jetzt da rausschaut, in der Richtung, dort wird genau alles gleich sein. Aha, wir leben in einer gemeinsamen Außenwelt. In Wahrheit ist ein total schöpferischer Prozess notwendig, damit das Bild überhaupt zustande kommt. Natürlich orientiert sich es an der Wirklichkeit, das ist gar keine Frage. Soll es auch. Und trotzdem ist das Bild, das sich jeder macht, hat der andere nicht aus. Und er hebt anderes hervor, was der Zweite vielleicht überhaupt nicht sieht und was ihm nicht auffällt und auch nicht wichtig ist, was ihn nicht betrifft, was ihn nicht berührt, wo der andere fasziniert davon ist und das so unter dem Vergrößerungsglas in Wahrheit sieht. Aus dem kommen also viele Missverständnisse im Leben. Man denkt jetzt, bitte, die haben da beide dasselbe gesehen und die empfinden und erleben ganz was anderes dabei in Wahrheit. Weil sie nach ihrer Individualität das eben ganz anders auffassen und weitergestalten. Und das ist erst das, was wir ergreifen, weil wir erleben eigentlich immer unsere Beziehung zu den Dingen. Also wir sind immer mitbeteiligt dabei. Und Selbsterkenntnis heißt aber, dass wir uns dann aber auch trennen können, insofern, dass wir dann merken, ja, was ist unsere Beigabe und was ist das, was von außen kommt sozusagen. Und das verschwimmt uns sehr, sehr leicht. Sehr, sehr leicht. Weil wie bei so vielen Dingen, wenn man es besonders gescheit ist, wenn man sich was einbildet darauf, von wie vielen anderen hat man das übernommen und plappert es im Grunde nach, in ein paar Variationen von mir, aber das ist noch lange nichts Kreatives. Das ist, da kommt man schon wahnsinnig weit damit. Und das hat mit dem Ich noch überhaupt null zu tun. Der andere ist vielleicht gar nicht gelehrt, überhaupt nicht, und macht aber im entscheidenden Moment einfach eine ganz freie, schöpferische Tat im Leben. Dazu gehört, es hat mit Gelehrsamkeit allein gar nichts zu tun. Aber das zu erkennen, das einzuschätzen, ist unheimlich schwierig. Ist unheimlich schwierig und so viel kommt aber im Leben irgendwo darauf an, dass wir das irgendwo langsam lernen, das richtig einzuschätzen. Einzuschätzen, wie stark sind die Kräfte meines Ich bereits oder wie schwach. Es gibt da Menschen, die glauben, bah, es ist schon so riesengroß und das ist nicht wahr. Die werden nichts Gescheites zu Wege bringen in Wahrheit. Und andere halten sich wieder für viel zu klein. Sagen, ich bin eh nur so unterentwickelt und kann eh nichts. Und daher fange ich ja gar nicht erst an, was zu tun, obwohl sie eigentlich in sich das Potenzial zu viel, viel mehr hätten. Und da die Schneide, dieses schmale Messerschneide dazwischen zu finden, was wirklich stimmt, das ist, da liegt dann die Selbsterkenntnis, dass man das wirklich einschätzen kann. Und zwar völlig ungeschminkt da, sowohl nach den positiven wie nach den negativen Seiten. Nach den negativen Seiten heißt es, ich muss mich noch mal zu anstrengen. Nach den positiven ist aber nicht weniger anstrengend. Das heißt, was kann ich nicht alles für Aufgaben angehen, die ich bis jetzt gesagt habe, nein, ich bin eh zu schwach, kann ich nicht. Das ist im Prinzip immer geistige Bequemlichkeit, zu sagen, nein, ich bin noch nicht so weit. Soll es lieber wer anderer machen, der weiter ist. Ich sitze lieber im Fauteuil sozusagen und warte, dass wer andere macht. Dann werde ich dem Geistigen in mir nicht gerecht und dann zerstöre ich eigentlich etwas am Ich, in Wahrheit. Weil an mir liegt es also, es diesen Funken zu entfachen oder kleiner werden zu lassen. Also das liegt an uns. Das ist die Fähigkeit des Ich, also dass ich einmal diesen eigenen Funken stärker oder schwächer leuchten lassen kann. Da fängt es an. Und beim menschlichen Ich kommt eben dazu, dass das eben jetzt wirklich diese unmittelbare Beziehung aber zu dem Christus hat, dass das jeder einzelne Elohim für sich nicht hat. Dieses Ich, nämlich dass die Elohim hinopfern, das ist sozusagen das, wenn man so will, Gemeinschafts-Ich, nämlich das zu dem sie zusammengewachsen sind. Sie können ihr Ich nämlich in dem Sinn deswegen hinopfern, weil dass die Iche der sieben Elohim schmelzen, wenn man so will, zusammen zu einem Gemeinschafts-Ich. Das ist so stark und durch das kann eben der Christus wirken. Und in dem Moment, wo sie den Menschen geschaffen haben, opfern sie das hin und dann ist ein Ich da, also die Fähigkeit, sich selbst zu schaffen, aber ein Ich, das die unmittelbare Beziehung zu dem Christus von Anfang an hat, voll und ganz hat, die Elohim sich erst im Laufe der Zeit so erworben haben, indem sie zu dieser Gemeinschaft zusammengewachsen sind. Nicht, dass die Elohim keinen Bezug zum Christus gehabt hätten, aber sozusagen immer nur zu Teilaspekten des Christus. Und indem sich der ganze Christus, wenn man so will, durch die Gemeinschaft der sieben Elohim offenbart und wirkt durch sie, ist diese Beziehung zum gesamten Christus all diese Gemeinschafts-Ich drinnen. Und das wäre nicht noch drinnen gewesen bei den Einzel-Ichen der Elohim, sondern nur in zu einzelnen Aspekten. Also von dem her ist das menschliche Ich gegenüber den Ichen anderer geistiger Wesen von Haus aus dadurch ausgezeichnet durch diese unmittelbare Beziehung zum Christus. Das hat sonst praktisch keiner. Das ist, ich meine, da gibt es Wesenheiten, die sehr stark an das herankommen, wie zum Beispiel die Michael-Wesenheit oder so, die dadurch stark herankommen, weil sie in gewisser Weise auch so ein Vertreter einer Gemeinschaft sind. Weil so wie Jahwe der Vertreter der sieben Elohim ist und damit am nächsten auch diesem Gemeinschafts-Ich ist und damit am nächsten der Christus ist, so ist es in der Erzengelsphäre der Michael, der mal für diese Gesamtheit der sieben großen Erzengel zunächst steht und wie bei den Elohim später dann aber auch wieder einen gewissen Gegensatz zu den anderen sechs kommt. Also es gibt da so einen gewissen Gegensatz dann später wieder zwischen Michael und den anderen sechs Erzengeln. Aber auf der anderen Seite ist er der ihr Gemeinschaftsbewusstsein auch repräsentiert. Darum ja sogar nicht nur das Gemeinschaftsbewusstsein der sieben Elohim, sondern durchaus noch weiter hinaus. Darum ist er zum Beispiel der Verwalter der kosmischen Intelligenz, wie der Steiner so schön sagt. Das heißt, also zumindest gewisse Aspekte der geistigen Tätigkeit aller geistigen Wesenheiten, die bei der Weltentwicklung eine Rolle spielen, trägt dieser Michael in seinem Bewusstsein oder hat einen Überblick darüber, während die anderen nur gewisse Teilaspekte überschauen. Selbst bei den Tierkreiswesenheiten. Auch bei den Tierkreiswesenheiten ist es so, dass im Grunde jede ein Zwölftel überschaut. Wobei die vier Stützpfeiler sozusagen stärkere Kräfte und ein stärkeres Bewusstsein noch fürs Ganze haben. Aber letztlich haben sie nur Teilaspekte. Nicht, dass der ganze Rest sie überhaupt nicht in ihnen leben würde, aber viel, viel schwächer halt. Und ein Teil ist aber besonders, für das sind sie besonders zuständig, besonders begabt, wenn man so will. Und Michael überblickt aber irgendwo das Ganze. Das insgesamt. Und wie die alle diese ganzen geistigen Wesenheiten zusammenspielen. Denn kosmische Intelligenz ist im Grunde nichts anderes als das geordnete Zusammenspiel aller geistigen Wesenheiten, die an der Weltentwicklung beteiligt sind. Das ist kosmische Intelligenz. Das Logik und diese Dinge entstehen erst daraus, das sind das Sekundäre, was daraus entsteht. Aber was diese Wesen tun und welche Ordnung sie in ihre Taten bringen, das spiegelt sich in der kosmischen Intelligenz wieder. Das ist eine Wesenheit wie Michael, überschaut das, verwaltet es bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, er hat zwar nicht die Fähigkeit, alles das zu machen, was diese einzelnen Wesen machen, aber er schaut sozusagen das System dahinter, wenn man so will. Was jetzt in
die Kräfte der Elohim.
Auch die Kräfte der Elohim, ja. Also durchaus weit über die Erzengelsphäre, der er angehört, hinaus. Und dadurch ist er eine sehr, sehr hohe Wesenheit, obwohl er eigentlich nur ein Erzengel ist, der jetzt im Moment zum Zeitgeist aufsteigt. Aber
steht da die Intelligenz Ahrimans im Verhältnis? Gibt es da eine Schnittmenge? Oder gibt es da irgendwas, was die beide, der ist ja auch kosmisch intelligent.
Ja, aber eben.
Kann man sich das vorstellen?
Beim Ahriman ist es so, dass ihm fehlt, er hat einen Blick für das, was bereits geworden ist, also für die Intelligenz, die bereits geworden ist. Der Michael hat Bewusstsein natürlich auch für das Gewordene, aber vor allem über das Werdende, über das, was neu geschaffen wird. Und das, da koordiniert er, wenn man so will, oder hat das gemacht. Jetzt hat er wieder andere Aufgaben mit dazu. Weil
also sie treffen sich in der Gegenwart, könnte man sagen.
Ja.
Aber in der Zukunft ist der eine zu Hause und der andere.
Ja, wobei der Ahriman natürlich immer versucht, was aus der Zukunft vorwegzunehmen. Nur diese Zukunft ist natürlich auch nicht wirklich die aus dem Schöpferischen hervorgeht, sondern das ist eine konstruierte Zukunft. Das ist der Punkt, der fehlt dem Gott, das schöpferische Element. Aber er will Dinge hervorbringen, von denen es besser wäre, wenn sie erst in einer ferneren Zukunft herauskämen, zum Beispiel wenn die Menschen reifer dazu wären. Das sind zwar Dinge aus der Vergangenheit, die schon lange veranlagt sind, weiß ich nicht, Kerntechnologie zum Beispiel, die herausgekommen ist oder was. Ich meine, wenn man ehrlich ist, ist die Menschheit noch nicht reif, mit sowas umzugehen. Und sie tun es auch relativ schlecht. Aber das sind Kräfte, die schon lange im Kosmos drinnen sind, in Wahrheit. Und Ahriman bringt es aber jetzt zur Vorzeit den Menschen zum Bewusstsein. Daher ist er was jetzt schon was hereinruft, was in der Zukunft erst sein sollte. Und das ist aber trotzdem nichts Schöpferisches. Weil wenn der Michael. Es hat natürlich was Zerstörerisches, ja, richtig.
Entschuldige, wer hat der Michael?
Während der Michael, der hat wirklich das Schöpferische. Also das ist ihm, beim Ahriman ist das ja immer das Problem, dass er von den hohen Schöpfungsquellen abgeschnitten ist. Im Grunde, das gibt seiner Welt eine gewisse Beschränkung. Und auf einer anderen Weise auch gilt das für Luzifer, aber wieder in anderer Form. Die haben sie eben beide abgeschnürt oder wurden abgeschnürt, wie auch immer. Das haben natürlich auch ihre Aufgabe, also sie haben auch unter dem zu leiden irgendwo. Ahriman leidet auch unter dem. Der Strada sagt das ja so schön im dritten Drama dann. Also dass er eigentlich nur Mitleid empfinden kann für den Schmerz und dieses Ding, was der Ahriman erlebt. Der Schmerz entsteht dadurch, dass er spürt, meine Welt ist eigentlich so zusammengeschrumpft, da wäre so viel mehr da und ich muss mit dem auskommen. In dem kann ich zwar unheimlich viel kombinieren und Ding, aber ich merke trotzdem im Grunde, wie armselig diese Welt ist, weil nichts wirklich Neues entsteht drinnen. Und könnte ich doch einen Menschen da hineinziehen, weil der hat den Zugangstor. Aber andererseits fürchtet er den Menschen, weil er irgendwo spürt, damit der Mensch sich so entwickeln kann, wie er soll, ist er verbannt worden in diese Welt. Also er fürchtet den Menschen an das menschliche Denken. Das ist das mit dem altvererbten Irrtum, das Ahriman, wo ihm im vierten Drama, dann ganz am Ende, was der Benediktus sagt.
Er weiß ihn noch nicht, er
spürt ihn irgendwo. Und der Ahriman durchschaut das eben jetzt nicht so ganz, aber das, und er glaubt daher immer, er muss das menschliche Denken verwirren und durcheinander bringen, weil wehe, wenn der Mensch die Wahrheit entdeckt, dann ist um ihn, um den Ahriman geschehen, dabei ist gerade umgekehrt. Aber das merkt er noch nicht. Also er spürt nur, der Mensch hat was damit zu tun, dass ich als Ahriman in der Situation bin. Weil für den Menschen bin ich sozusagen in Wahrheit dorthin abkommandiert worden, um diese Aufgabe zu übernehmen. Also das ist ein sehr, sehr schwieriges Feld. Naja, weites Gebiet. Wir haben jetzt mit dem begonnen. Wir werden uns das dann noch genauer anschauen. Allerdings erst nach der Semesterpause, weil den nächsten beiden Male, Günther, machst du. Wenn du wieder Bilder oder was brauchst, musst du mir schicken, gell?
Ich glaube, wir brauchen letztendlich keine Bilder.
Alles klar.
Frage, gibt es ja vom Ich eine direkte Verbindung zum Christus?
Ja, ja. Ja, Paulus-Wort, was der Steiner so oft zitiert, nicht ich, sondern der Christus in mir, das deutet auf diese ganz enge Beziehung des menschlichen Ich zu dem Christus-Ich hin. Und dieses nicht ich, sondern der Christus in mir bedeutet nie, oh, jetzt mein Ich hat keine Bedeutung mehr und verschwindet, sondern es heißt nur, es erfüllt sich eben mit der ganzen Kraft, die der Christus geben kann, aber deswegen wird die eigene Individualität überhaupt nicht aufgegeben. Aber das wird uns sowieso noch weiter beschäftigen. Das ist ein weiter Weg, bis es dorthin kommt. Aber der Christus ist eben der in Wahrheit uns unterstützt, unseren Willen zu entwickeln.
Von Anfang an?
Ja, von Anfang an. Von Anfang an. Das ist das Großartige. Das können die anderen gar nicht, in Wahrheit. Das ist das Problem. Die anderen konnten nur aus ihrer großen Schöpferkraft ihren Willen kundgeben und so nachdem die Welt gestalten und dem müssen halt dann die Wesen folgen. Und da ist eigentlich das Höchste aller Ich-Wesenheiten, die es gibt und begibt sich eigentlich in die Ohnmacht und liefert sich den Menschen aus in gewisser Weise. Und dieses nicht ich, sondern der Christus in mir kann ich eben genauso gut jetzt auffassen als dieses Opfer, das sich der Christus in die Hand dieses Menschen-Ichs begibt. Und sagt, ich unterstütze dich bei dem, was du willst. Nicht ich sag dir, was du tun sollst, sondern ich unterstütze dich, was du aus deinem Ich heraus willst. Nur, man muss bei dem halt immer unterscheiden, ich oder ist es mein Ego, das spricht. Das muss man definitiv unterscheiden.
Dann, das muss ich mich finden, oder?
Ja, eben. Ich muss das erst muss ich mich finden und ich muss das unterscheiden lernen. Ist das jetzt mein Ego oder ist das wirklich mein Ich, meine Individualität? Das, also mit dem Ego hat er nichts zu tun. Und da unterstützt er uns sicher nicht. Das wäre nicht gut. Das ist dann eher die Widersacher, die unterstützen uns in unserem Ego ganz gern, dass es noch aufgeblähter wird. Na gut, das werden wir dann in näherer Zukunft weiter beleuchten, da gibt es also sehr viel zu sagen. Also da wird es dann darum gehen, um die Folgen des Sündenfalls, um den Abstieg eben dann wirklich auf die feste Erde letztlich bis wir zu unserer Gestalt kommen und das irgendwo werden wir dann der Geschichte mit Kain und Abel begegnen auf dem Wege und diesen Dingen. Auch wie es jetzt von den zwei Seiten des Menschenwesens, also Adam und Eva, dann zu der Vielzahl von Seelen kommen und wie es zur wirklich ersten irdischen Inkarnation in unserem Sinne sozusagen kommt. Das ist ja alles jetzt noch nicht wirklich Inkarnation, die mit unserer vergleichbar wäre. Also da liegt viel vor uns. Da liegt viel vor uns noch. Gut, in diesem Sinne.
Danke.
Schönen Abend.
Ich hätte ein schönes Gedicht für den Abschluss.
Sag es.
Ja, schön. Das ein bisschen Antwort gibt auf deine Frage. Die Verbindung vom Ich zum Christus. Von einem Spanier namens Jiménez. Ich bin nicht ich. Ich bin nicht ich. Ich bin jener, der an meiner Seite geht, ohne dass ich ihn erblicke, den ich oft besuche und den ich oft vergesse. Jener, der ruhig schweigt, wenn ich spreche, der sanftmütig verzeiht, wenn ich hasse, der umherschweift, wo ich nicht bin, der aufrecht bleiben wird, wenn ich sterbe.
Danke.
Gut. Schön. 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 Schön.